in Deutschland kann man sich damals so die Teewelt ein bisschen so vorstellen, dass wenn man in ein Hotel oder ein Restaurant kam und Kräutertee trinken wollte, sagten die Leute, oh, Kräutertee, da müssen wir mal gucken. Ah, okay, fix Minze, fix Butte. Welchen hätten sie denn gerne? Ne? Und gleichzeitig konnte man aber in der Kaffeewelt auch schon alle möglichen super schicken Kaffeespezialitäten bestellen. Aber Tee war totales Wasteland. Und wenn man Kräutertee irgendwo eingekauft hat, war immer Süßholz drin. Oder ich sag mal ein bisschen böse, ich möchte jetzt keinen Menschen zu nahe treten, die auch damals schon Kräutertee gehandelt haben. Aber für mich war das oft so ein bisschen Meerschweinchenstreu.
Moin, moin, Hamburg!
Sie hat die Teewelt in Deutschland und darüber hinaus verändert. Nicht mit lautem Marketing, sondern mit Haltung, Geschmack und Kreativität. Essin Raga, Journalistin und Konzepterin, hat Samova gegründet, als Bio-Tee noch nach Reformhaus roch und gezeigt, wie Tee verbinden und bereichern kann. Menschen, Kulturen, Ideen. Früher interviewte sie als Journalistin Harrison Ford oder Robin Williams. Heute ist die Pionierin Unternehmerin, Vizepräsidentin beim FC St. Pauli und immer noch radikale Optimistin. Ihre Geschichte beginnt mit einer Party, als Reaktion auf 9/11, mit selbstgebastelten Teemischungen und dem Glauben an die Stärke der Verbindung und führt bis in die Lounges der Lufthansa. Ich bin Regine Marxen und das ist der Hamburger Podcast. Der Podcast für alle, die wissen wollen, welche innovativen, kreativen und überraschenden Menschen diese Stadt prägen und mit ihrem Tun die Welt da draußen ein bisschen besser machen. Wenn du Hamburg liebst, wird dich dieser Podcast begeistern. Für dieses Gespräch bin ich raus nach Billstedt gefahren, in den Kulturpalast. Dort hat Essin Raga ihr Hauptquartier. Ich kam zu spät, weil die Öffis nicht so fuhren, wie sie sollten. Kein Problem, sagte sie unaufgeregt und lächelte. Zwischen Teedosen und zwei ziemlich entspannten Königspudeln haben wir zusammen gegessen, geschnackt und natürlich Tee getrunken. Essin ist eine Frau, bei der man sich sofort wohlfühlt. Ich wette, sie hatte auch an diesem Tag wirklich viel zu tun, aber wenn du ihr gegenüber sitzt, ist sie ganz bei dir. Der Name Essin heißt übrigens morgendliche Brise oder Inspiration und ehrlich, beides trifft's ziemlich gut. Das Gespräch startet mit dem Namen ihrer Hunde und von da an wird's nur noch spannender. Viel Spaß.
Die heißen Aurel und Kenai und Aurel ist der Onkel von Kenai.
Welche Rasse ist es?
Das sind zwei Königspudel.
Du bist mit denen heute schon gut unterwegs gewesen. Du hast heute schon Frischluft tanken können. Die Tiere sind sehr müde. Ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen werden gar nicht so viel von denen mitkriegen. Wir haben, welche Überraschung, auch Tee vor uns stehen. Welcher Tee ist das?
Das ist unsere Sorte Scuba Garden von Samovar und der besteht aus grünem Rooibos, natürlich alles Bio, mit Spirulina-Algen und Cranberry-Stücken.
Und er mundet perfekt.
Das freut mich, danke.
Lass uns starten, wie wir immer gerne starten, mit unseren Gästen, mit unseren Blitzfragen. Kurze Frage, kurze Antwort. Frühaufsteherin oder Nachtmensch?
Frühaufsteherin.
Besagte Geschichte mit den Hunden, ne?
Auf jeden Fall. Heute war es um 6.
Hui. Was ist das erste Teeerlebnis, das dir wirklich im Gedächtnis geblieben ist?
Ich bin ja als Halbtürkin mit Tee aufgewachsen, mit schwarzem Tee. Und insofern war auch mein erstes Teeerlebnis zu Hause, Tee zu trinken und wahrscheinlich dazu irgendwas zu spielen oder so. Wir haben oft Teerunden gemacht am Nachmittag und dazu was gespielt.
Mit wem würdest du denn gerne mal einen Tee trinken?
Mit dir, das mache ich ja jetzt schon.
Vielen Dank.
Mit Jane Goodall wahrscheinlich.
Elbe oder Alster?
Elbe.
Was darf bei dir im Kühlschrank niemals fehlen?
Im Kühlschrank? Hafermilch.
Drei Dinge, die du immer in deiner Tasche hast.
Ein Tannenzapfen. Ich sammle Tannenzapfen, wenn ich mit den Hunden gehe und die verteile ich dann hinterher entweder vor unserem Haus oder hier im Büro. Dann Hundeleckerlis und Kackertüten.
Macht Sinn. Auch eine schöne Kombination dieser drei Geschichten. Ja, ne? Gefällt mir sehr gut. Welchen Duft liebst du ganz besonders?
Ich liebe besonders Jasminduft und ja, Chanel Nummer 5.
Ein Klassiker. Welches Buch hat dich zuletzt wirklich bewegt?
Pflanzenrevolution von Stefano Mancuso. Das ist ein italienischer Biologe, der über die Intelligenz von Pflanzen forscht und ein tolles Buch darüber geschrieben hat, wie man die Art der Pflanzen zu leben als Weisheit nutzen kann für uns Menschen.
Welcher Mensch hat dich am meisten geprägt?
Wahrscheinlich zusammen meine Eltern.
Was hast du zuletzt dazugelernt?
Oh, da muss ich jetzt erstmal ein bisschen überlegen. Dass sich über Dinge ärgern nichts bringt, sondern dass man ja keine Zeit verschwenden sollte mit Ärger, sondern sich als radikale Optimistin nur auf gute Zukunftsergebnisse konzentrieren sollte.
Wenn du eine Superkraft hättest, welche würdest du wählen?
Was verstehst du unter Superkraft?
Denken also, wir an die Marvel-Gang.
Also so Hero-mäßig, ja. So Superhero-mäßig.
Genau.
Unsichtbar machen, fände ich cool.
Das ist lustig, denn die nächste Frage wäre tatsächlich, du wärst für einen Tag lang unsichtbar. Was würdest du da machen?
Da würde ich mich in illustre Politikerrunden einschmuggeln, wo sonst keine Frauen erlaubt sind. Und mal so hören, was die vorhaben, um daraus Schlüsse zu ziehen und Aktionen zu planen.
Womit kann man dich sofort auf die Straße treiben?
Du meinst jetzt demomäßig?
Genau.
Mit Ungerechtigkeit gegenüber Tieren.
Was war die wichtigste Entscheidung deines Lebens?
Meinen Mann zu heiraten und tolle Kinder zu bekommen und Hunde zu haben. Das sind schon 3, ne?
Die gestehe ich dir aber zu. Irgendwie gehören die ja auch alle zu dir und am Ende ist es dann vielleicht eine, nämlich Familie.
Das stimmt.
Lass uns mal einsteigen. Dein Vater war türkischer Diplomat.
Genau.
Deine Mutter war Lehrerin.
Erzieherin.
Und aufgrund dieser Konstellation bist du ja wirklich gut rumgekommen in der Welt. Du bist in Washington D.C. geboren, du hast in Moskau und in Wien gelebt, in Paris, glaube ich, hast du studiert. Zwischendurch war auch mal ein bisschen Hamburg dabei.
Mhm.
Wann oder erinnerst du dich an einen Moment, wo du festgestellt hast, hey Hamburg, das ist mein Ankerplatz. Gab's so einen Hamburg-Moment?
Ja, auf jeden Fall. Also ich bezeichne mich ja auch als Wahl-Hamburgerin. Ich bin mit 10 Jahren nach Hamburg gekommen. Das war dann schon das 2. Mal, aber das 1. Mal, dass ich das richtig bewusst gemacht habe. Denn das 1. Mal war ich 2 Jahre alt. Da wurde mein Vater nach Hamburg versetzt und dann sind wir nur 2 Jahre da geblieben. Das heißt, das war so eine Zeit, da konnte ich das nicht so wirklich selber wahrnehmen, ob ich jetzt in Hamburg bin oder woanders. Ich war einfach ein Kleinkind. Aber als ich mit 10 hier nach Hamburg gekommen bin, da wurde mein Vater gerade nach Saudi-Arabien versetzt. Und da sind wir nicht mitgegangen, aus verständlichen Gründen, denke ich. Der Lifestyle für Frauen ist da doch sehr eingeschränkt. Und wir sind hierher gezogen, weil hier meine Mutter ist ja Deutsche, meine deutschen Großeltern lebten in Harburg und wir sind in die Nähe von Hamburg, also nach Rheinbeck gezogen, also Hamburger Vorort, würde ich fast sagen. Und da habe ich einfach, ja, das, woher ich komme, dieses Internationale habe ich und Freie, das habe ich in Hamburg sofort gespürt, weil Hamburg ja das Tor zur Welt ist, als Claim, aber irgendwie finde ich das im Vergleich zu anderen Städten, die ich kennengelernt habe, auch wirklich tatsächlich wichtig. Und mir ist Wasser extrem wichtig und die Wassernähe und Wasservielfalt von Hamburg, also Meeresnähe und man hat Alster und Elbe, also Wasser spielt hier auf jeden Fall eine große Rolle. Der Hafen, das entspricht einfach total meinem Lifestyle und meiner Vorliebe für Freiheit und ja, deswegen war das sicherlich mein Hamburg-Moment, als ich hier angekommen bin, inmitten dem vielen Wasser und freundlichen Menschen, die aufgeschlossen waren gegenüber Menschen, die im Ausland groß geworden sind. Das hat mich auf jeden Fall geprägt und mich überzeugt, hier auch zu bleiben und meine Familie zu gründen.
Diese internationale Kindheit, inwiefern hat die dich geprägt? Also nimmst du da was mit aus der Zeit, was dich heute immer noch ausmacht, was dich vielleicht sogar dahin gebracht hat, wo du heute stehst in deinem Leben?
Auf jeden Fall, hundertprozentig. Also alleine schon die Tatsache, nicht zu einer bestimmten Kultur zu gehören, das bewahrt einen davor, Rassistin zu werden, weil man einfach von Anfang an weiß, dass Herkunft nur eine relative Sache ist. Ne? Wichtig ist es, dass man überall auf der Welt friedlich miteinander auskommen kann und dieses Großwerden und gleichzeitig auch häufige Umziehen in wirklich unterschiedliche Kulturkreise hat mich sehr früh trainiert, auch gut mit Leuten klarzukommen und sehr unterschiedlichen Leuten klarzukommen. Und das, was ich heute mache, nämlich Tee produzieren, ist tatsächlich, denke ich, etwas, was daher kommt, weil ich gelernt habe, dass auf jedem Fleckchen dieser Erde wird irgendwas aufgebrüht, was man als Tee bezeichnen kann. Und diese Getränke sind meistens friedliche Anknüpfungsgetränke, also in der Türkei, in Russland, in anderen Ländern, in Asien, überall werden Menschen zum Tee eingeladen, auch Menschen, die man gar nicht kannte oder noch nicht kennengelernt hat, kann man toll zum Tee einladen und erstmal so einen friedlichen Einstieg machen. Und das habe ich sicherlich gelernt. Das kann man auch komplett ohne Sprachkenntnisse machen. Also wenn man sich zusammensetzt, jemandem etwas anbietet, da reichen einige Blicke oder Handbewegungen und schon ist man friedlich gemeinsam beisammen. Und das habe ich während meiner Kindheit trainiert. Meine Eltern waren und sind auch sehr gastfreundliche Menschen. Und das ist eine tolle Sache. Freue ich mich sehr, dass ich das so mitnehmen konnte. Dieses eigentlich Weltbürgertum war für mich jetzt sehr, sehr positiv. Manche Leute denken, oh Gott, Essin, du hast ja gar keine richtigen Wurzeln. War das nicht sehr schwer für dich in der Kindheit? Und ich sage immer, meine Wurzeln waren meine Familie und sind meine Familie auch bis heute. Deswegen bin ich nicht wurzellos. Ich habe nur keine Location als Wurzel, sondern ganz viele.
Du hast zwei Söhne. Mhm. Gibt es etwas, was du denen immer wieder mit auf den Weg gibst? So ein Satz, den Mama immer sagt?
Ja, auf jeden Fall. Seid immer offen für jeden und für alles. Also das so Offenheit, Menschen gegenüber, Situationen gegenüber, Kulturen gegenüber, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich freue mich sehr, weil sie wirklich beide sehr, sehr offen sind. Und auch mit gesundem Selbstbewusstsein neugierig sind, Neues kennenzulernen und anderes kennenzulernen.
Lass mal ein bisschen zurückgehen und schauen, wie du überhaupt zu diesem Tee gekommen bist. Der hatte ich ja offensichtlich schon immer begleitet, aber dass du damit dein Geld verdienst, also dass das im Grunde ja ein bisschen mehr als ein Job ist, so wie ich das jetzt mitnehme. Da steckt ja ein ganzer Wertekanon dahinter. Aber das war ja nicht immer so. Du bist eigentlich Journalistin.
Ja.
Unter anderem beim Hamburger Abendblatt warst du Ressortleiterin. Da warst du, glaube ich, 26.
Ja, da bin ich Ressortleiterin geworden.
Genau. Also super. Eigentlich ist das eine Situation, da würde jetzt nicht jede und jeder rausspringen und sagen, hey, ich mache mich jetzt selbstständig mit einem Unternehmen für Biotee. Damals gab es das auch noch gar nicht so in der Form, muss man dazu sagen.
Das also stimmt.
Heute steht man vorm Regal und man sieht unzählige Tees, die alle so Lifestyle-mäßig bunt aufgemacht sind. Da stehen ganz viele Sprüche drauf und dran und alles total schön. Damals war das ja noch recht spröde.
Und, absolut.
Und da bist du reingesprungen. Wie bist du darauf gekommen?
Genau, Samovar war nie als Firma geplant. Und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich Teeunternehmerin mal sein würde. Zu der Selbstständigkeit muss man sagen, dass ich schon mit 19 selbstständig war. Also ich war auch als Journalistin erst lange selbstständig unterwegs und bin dann tatsächlich erst auf Wunsch des Axel Springer Verlages, damals gehörte das Hamburger Abendblatt noch zum Axel Springer Verlag, bin ich überhaupt bereit gewesen, mich anstellen zu lassen, weil die gesagt haben, Essin, wir brauchen was für junge Menschen, dass die weiterhin das Hamburger Abendblatt lesen und auch später irgendwann abonnieren, wenn sie dann Familie haben und gesettelt sind. Und das war quasi meine Aufgabe, etwas zu erfinden, was in diese Richtung geht. das war nicht so ganz zufällig, denn vorher war ich Redaktionsleiterin von Hamburg Pur. Das ist eine Gratis-Zeitschrift, die es, glaube ich, immer noch gibt in Hamburg, wo vor allen Dingen das Kinoprogramm und das kulturelle Programm abgebildet
wurde. Szeneverlag, ne? Mhm.
Genau. Und da ich damit schon recht erfolgreich war, hatte dann der Axel Springer Verlag die Idee, dass ich das fürs Hamburger Abendblatt ähnlich aufbaue. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das war tatsächlich die erste und einzige Zeit, wo ich dann mal 4 Jahre angestellt war. Aber wirklich nur aus dem Grund, weil der Verlagsleiter und der Chefredakteur damals gesagt haben, wenn du hier nicht angestellt bist, dann nimmt dich niemand ernst. Und schon eine junge Frau, Halbtürken sozusagen, erst recht nicht. Du musst hier unbedingt angestellt sein und einen Titel haben, damit deine Kolleginnen und Kollegen dich überhaupt respektieren. Und ich habe schnell gemerkt, was sie damit meinten. Es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, ohne jetzt jemanden zu nahe zu treten. Und ich war auch so ein bisschen die revolutionäre Zelle damals, würde ich sagen, in der Redaktion. Und hatte dann irgendwann ein Team von 12 Redakteurinnen und Redakteuren. Und wir haben richtig tolle Zeitschrift gemacht, tolle, also Beilage war das ja, ein Wochenobjekt im Hamburger Abendblatt. Und ja, als ich dann das 4. Mal das Alstervergnügen auf dem Titel hatte, dachte ich irgendwie, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und brauche auch immer wieder neue Herausforderungen, und dachte ich dann, oh nee, jetzt muss ich mal was Neues machen. Und dann hatte ich tatsächlich ein Angebot vom Bauer Verlag, dort für die Bravo-Gruppe eine neue Jugendmarke zu entwickeln, für die Aussteiger der Bravo, Aussteigerinnen und Aussteiger der Bravo, die zu alt werden für die Bravo. Und ich konnte dann meine damaligen Gesprächspartner überzeugen, dass ich das von Amsterdam aus machen kann, weil ich gesagt habe, die Jugend, also trifft sich international in Amsterdam, weil da alle hinfahren, die zum ersten Mal irgendwie alleine reisen dürfen. Und da kann man einfach 24 Stunden, 7 Tage die Woche die junge Zielgruppe einfach sehen und gucken, was machen die, was tragen die für Rucksäcke, was haben die für Accessoires und so weiter. Und ich war schon immer interessiert daran, so ein bisschen Trends aufzustöbern, und konnte, wie gesagt, den Bauer Verlag dann davon überzeugen, dass ich das auch wieder in selbstständiger Mission mache. Und deswegen konnte ich mich dann damit selbstständig machen mit diesem Auftrag. Und habe dann quasi selbstständig weitergearbeitet und hatte eine Agentur für Medienentwicklung. Und das entwickelte sich dann irgendwann auch zur Markenberatung. Also ich habe dann nicht nur Medienkonzepte entwickelt, sondern auch gleich Marken dazugeholt, die dann diese Medien auch unterstützten als Anzeigenkunden oder was auch immer. Also so Medien- und Marketing-Schwerpunkt. Und das war eine super tolle, interessante Zeit, hat auch alles super funktioniert. Und dann lernte ich irgendwann meinen Mann kennen und wir heirateten, und ich wurde schwanger mit unserem ersten Sohn und merkte, dass die Getränkewelt, mit der ich mich jetzt als schwangere Frau auseinandersetzen muss, nämlich die Kräutertees, weil man ja nichts Gezuckertes und nichts Anregendes trinken soll und so weiter, Alkohol sowieso nicht, merkte ich, dass eigentlich diese Kräutertee-Angebote in Deutschland mich nicht wirklich hinterm Ofen hervorlockten und auch so auf die Dauer von 10 Monaten sehr eintönig wurden im Trinken. Und insofern habe ich dann angefangen, mir meine eigenen Kräutertees zu entwickeln, und mit der Hilfe meines Mannes, der viel auf Tour war, der hat mir dann irgendwelche lustigen Kräuter aus aller Welt auch mitgebracht, die passten. Und in Deutschland kann man sich damals so die Teewelt ein bisschen so vorstellen, dass wenn man in ein Hotel oder ein Restaurant kam und Kräutertee trinken wollte, sagten die Leute, oh, Kräutertee, da müssen wir mal gucken. Ah, okay, fix Minze, fix Butte. Welchen hätten sie denn gerne, ne? Und gleichzeitig konnte man aber in der Kaffeewelt auch schon alle möglichen super schicken Kaffeespezialitäten bestellen. Aber Tee war totales Wasteland. Und wenn man Kräutertee irgendwo eingekauft hat, war immer Süßholz drin. Oder ich sag mal ein bisschen böse, ich möchte jetzt keinen Menschen zu nahe treten, die auch damals schon Kräutertee gehandelt haben. Aber für mich war das oft so ein bisschen Meerschweinchenstreu. Also sehr alt gewordene Kräuter, weil sie lange im Regal lagen. Und ja, da habe ich dann eigentlich angefangen, eigene Tees zu entwickeln, vor allen Dingen Kräutertees. Und dann kam das schreckliche Terrorereignis 9/11. Und ich weiß noch genau, ich saß damals in den Räumen meiner Agentur am Valentinskamp und zusammen mit anderen Kollegen, mit denen wir uns das Büro teilten. Und wir saßen alle vorm Fernseher und konnten das nicht fassen. Und es war ja ein totaler Schock, der durch den ganzen Planeten sozusagen vibrierte. Und kurze Zeit darauf fing ja dann das Kriegsgetöse an mit Vergeltungsschlägen und so weiter und so fort. Und wir hatten dann mit Freunden zusammen die Idee, da etwas dagegen zu setzen und haben einen modernen Tanztee organisiert. Das war natürlich meine nicht ganz uneigennützige Idee, weil ich hatte jetzt gerade unseren Sohn geboren und hatte gesagt, gut, ich möchte irgendeine Party machen, wo auch eine junge Mutter mit kleinen Kindern gerne hingeht und wo es nicht so spät ist. Also haben wir gesagt, gut, wir machen sonntagnachmittags einen Tanztee und laden so. Damals gab es ja noch nicht das Internet in der Form, in der es das heute gibt, oder Apps. Damals haben wir noch per Karte und Faxantwort
eingeladen. Wir hatten ja nichts.
Wir hatten ja nichts. Ja, nichts kann man nicht sagen, aber wir hatten tolle Faxgeräte.
Die haben wir teilweise noch heute.
Echt? Also ich kenne, glaube ich, niemanden mehr, außer vielleicht eine Apotheke oder so, die Faxgeräte haben. Naja, es gab eine schöne Einladungskarte und eine Faxantwort und die Einladung halt zu einem Tanztee mit Live-Musik und Kinderbetreuung. Und wir haben 100 Leute eingeladen, also in dem Freundeskreis, in dem wir das organisiert haben, waren auch noch die Inhaber von Mutabor Design mit dabei, Heinrich Paravicini und Johannes Plass. Vielleicht kennst du die auch, eine wichtige große Designagentur hier in Hamburg, Mutabor. Und ja, mit denen zusammen haben wir dann quasi nur für diese Party ein gesamtes Konzept entwickelt und auch den Claim We believe in friendship and tasty hot water war eben angelehnt auch als Gegenansage gegen diese ganze Aggressivität, die in der Welt zu spüren war, leider jetzt ja wieder zu spüren ist. Die Situation kann man eigentlich vergleichen und ja, wir haben 100 Leute eingeladen, haben Faxantworten verschickt, die die Leute ausfüllen konnten mit, ach, schick doch dem und dem Freund von mir auch noch eine Einladung, der interessiert sich auch dafür. Also so ein bisschen Schneeballprinzip. Und es kamen letztendlich 500 Leute und davon 60 Kinder. Und es wurde ein riesiges Fest. Ich sage immer, wie eine richtig tolle große Hochzeit mit nur netten Verwandten. Und ja, und danach wollten alle Leute den selbstgebastelten Tee kaufen, den ich mitgebracht hatte zu dieser Feier. Ich hatte 10 Sorten für diese Party entwickelt, hatte denen auch lustige Namen gegeben und hatte gemeinsam mit dem Designer von Mutabor eine schöne Verpackung entwickelt. Aber wie gesagt, alles selbst gebastelt in absoluter Kleinstauflage. Und wir hatten niemals die Idee, daraus eine Firma zu machen, also Tee zu handeln. Diese Idee gab es einfach gar nicht. Es war ein Konzept für diese Party. Und naja, wie es dann so kam, es wurde ein rauschendes Fest und nach der Party war dann vor der Party, nämlich der NDR wollte dann beim nächsten Tanztee filmen und es kamen verschiedene Menschen, die den Tee kaufen wollten, privat, weil sie ihn so lecker fanden. Und es kam tatsächlich ein Mitarbeiter von Habitat, der Möbelhauskette, der sagte, oh, die Party war so cool und der Tee ist so toll und der passt so gut zu unserem Möbelstil. Wir würden gerne diesen Tee in unseren Geschäften verkaufen. Und ich so, wow, das ist ja mal ein Ding. Und so kam es, dass ich mich überhaupt damit beschäftigt habe, das vielleicht auch so einen Hauch professioneller zu machen. Und danach haben wir eigentlich erst überhaupt einen Firmenmantel gegründet dafür, eine KG gegründet. Und anfangs noch eben auch mit den beiden Designern von Mutabor. Ich hatte ja nebenbei meine gut laufende Medienfirma mit dem Stefan Müller zusammen und haben eigentlich so das Tee-Baby Samovar sich ein bisschen selbst überlassen, eine kleine Website gemacht und im Grunde hat Samovar sich auch eigenständig entwickelt. Also das ist komisch, das jetzt so zu sagen, wenn man uns heute sieht, aber tatsächlich haben wir dafür eigentlich nichts gemacht, außer ab und zu Partys organisiert, weil die Menschen haben den Tee dann immer auf diesen Partys für sich entdeckt und der Tee hat sich dann selber weiterentwickelt, weil auf diesen Partys dann zum Beispiel mal jemand war, der sagt, ich baue gerade mit meinem Bruder ein Hotel, ich hätte deinen Tee gerne im Hotel. Dann haben wir aber gesagt, oh, ich habe gar keine Ahnung, wie man jetzt im Hotel Tee präsentiert. Dann hat er gesagt, ich helfe euch. Und dann haben wir im Strandguthotel in St. Peter-Ording, als das neu eröffnet wurde, hatten wir dann da eine eigene Samovar-Tee-Lounge drin, also haben wir bis heute. Und dort haben dann alle Menschen, die dort Urlaub gemacht haben, unseren Tee kennengelernt und sind auf unserer Website und haben den Tee gekauft. Also es ist wirklich, also der Tee ist wirklich aus dieser ersten Party heraus alleine gewachsen. Und man kann eigentlich sagen, bis heute rennen wir niemanden hinterher, dass er oder sie unseren Tee kaufen soll, sondern die Menschen kommen zu uns, die entdecken uns und probieren uns aus und wenn ihnen der Tee schmeckt, dann kaufen sie ihn weiterhin. Und da sind eben unterschiedlichste Leute dabei, auch Besitzerinnen und Besitzer von Edeka-Filialen. Deswegen sind wir auch nicht in allen Geschäftsfilialen einer Marke, sondern immer nur in ausgewählten Spots, wo es Menschen gibt, die uns mal entdeckt haben. Und so bin ich als Journalistin zum Tee gekommen. Und man kann vielleicht dann noch ergänzen, nach 5 Jahren Doppelbelastung. In der Zeit habe ich noch einen zweiten Sohn auf die Welt gebracht. Mein Mann war viel auf Tour. Ich hatte also 2 Firmen, 2 Kinder und einen Mann, der viel weg ist und keine Kraft mehr. Ich wusste nicht mal Piep zu sagen und habe dann gesagt, gut, jetzt muss ich irgendwas wegstreichen und habe mich dann für die Medienfirma entschieden, beziehungsweise die habe ich weggestrichen und habe gesagt, gut, ich mache jetzt nur noch den Tee weiter. Und meine Geschäftspartner, die wollten sich lieber auf ihre eigenen anderen Projekte konzentrieren. Also habe ich den Tee selber weitergemacht. Und ja, irgendwie war das die richtige Entscheidung, glaube ich. Weil ich habe einfach wahnsinnig viel Freude bis heute. Es gab auch sehr schwierige Zeiten zwischendurch. Das ist jetzt kein Selbstgänger, wenn eine Frau, die Romanistik und Germanistik studiert hat, auf einmal Handelswissen braucht. Aber so im Nachhinein kann ich darüber schmunzeln und lächeln. Und da ich auch damals schon eine radikale Optimistin war, habe ich auch durchgehalten und ja, habe heute ein schönes Unternehmen, was in vielen Ländern und vor allen Dingen in Deutschland, Österreich und Schweiz, ja, die Menschen mit hervorragendem und lustigen, poppigen Bio-Tee versorgt.
Die Aufmachung ist tatsächlich ja wirklich farbenfroh, fällt auf jeden Fall ins Auge. Wir müssen noch mal kurz erwähnen, weil sich vielleicht einige denken, was macht denn dieser Mann die ganze Zeit auf Tour? Was soll denn das für eine Tour sein? Dein Mann ist Stefan Rager, Teil unter anderem der Jeremy Days.
Genau.
Und Musiker.
Genau.
Und eigentlich ein selbstständiger Haushalt seid ihr somit?
Absolut, kann man nicht anders sagen.
Nun hat sich wahrscheinlich die Herstellung des Tees auch entwickelt. Du sagst, am Anfang hast du eben diese Tees selbst gebastelt. Du hast offensichtlich einen guten Gaumen, eine gute Nase dafür. Aber A, wie gehst du davor? Wie bastelt man denn so einen Tee? Und wie bastelst du ihn heute? Denn das wird sich ja professionalisiert haben, oder?
Ja, also ich habe ihn am Anfang einfach in meiner Küche entwickelt und habe mir Kräuter aus Kräuterläden gekauft. Am Anfang vor allen Dingen, also einerseits hat mein Mann Stefan von Reisen was mitgebracht, zum Beispiel griechisches Bergkraut oder Verwen aus Frankreich.
Hast du ihm den Auftrag gegeben oder hat er selber auch ein Händchen dafür?
Absolut. Mein Mann ist eigentlich immer die größere Kräuterhexe in unserer Beziehung gewesen.
Wie praktisch.
Ja, extrem praktisch und Ich habe von ihm sehr, sehr viel auch Wissen übernommen, was er schon hatte. Er hat sich auch schon früh für chinesische Medizin zum Beispiel interessiert und ist auch so ein bisschen im medizinischen Bereich interessiert gewesen. Aber wir machen ja eine Genussmarke und keine medizinische. Das heißt also, ich hatte und habe bis heute einen Partner, der da mit sehr offenen Augen und Geschmacksnerven durch die Welt zieht. Aber ich habe dann eben vielleicht die Gabe daraus, irgendwas zu basteln und zu machen. Und ja, die Herstellungsweise unterscheidet sich eigentlich heute nicht besonders von der von früher, sondern eigentlich nur die Mengen. Also ich habe schon damals dann Rezepturen bei mir zu Hause entwickelt und diese dann nachbauen lassen von professionellen Rohstoffhändlern, die wir hier in Hamburg ja zum Glück zu großer Zahl haben, weil Hamburg die Metropole, Teemetropole und Kräutermetropole ist für Europa, was das Teegeschäft angeht. Also auch die Tees aus England oder Tees in Australien, Teemarken, bekannte Marken, die handeln auch ihre Tees über Hamburg. Also das war für mich natürlich ein großer Glücksfall, dass ich nun gerade hier zufällig sitze mit dem Thema. Und insofern habe ich hier ein ganz tolles, breites Angebot an Dienstleisterinnen und Dienstleistern, die mich beliefern können und die mich beraten können. Und als Journalistin war ich natürlich von Anfang an extrem gut im Recherchieren und auch im Nachfragen, was die Qualitäten der Zutaten angeht. Also wir haben von Anfang an uns nicht auf Zertifikate des Ursprungs verlassen oder von irgendwelchen Lieferanten, sondern haben alle Zutaten in Labore geschickt hier in Deutschland, bevor sie dann von uns weiterverkauft wurden oder weiterverwendet wurden in unseren Sorten. Mhm. Und das ist auch bis heute so. Das heißt, unser Tee ist kompromisslos sauber, weil wir einfach sehr strenge Schadstoffanalysen durchführen lassen von unabhängigen Instituten und Laboren. Und genau, und natürlich haben wir heutzutage nicht nur losen Tee, wir haben mit losem Tee angefangen, also erst in Dosen, dann gab es Refillbeutel dafür, als die Leute alle schon so viel Dosen zu Hause angehäuft hatten, ja, dass sie schon eigentlich Dosen werfen damit machen konnten, haben wir gesagt, okay, jetzt fangen wir mal an mit Nachfüllbeuteln. Ich war ja auch immer eine Ökotante und habe gesagt, nee, wir müssen einfach auch schon vor dem Begriff Nachhaltigkeit, so in den Medien habe ich immer versucht, auch umweltfreundliche und oder die umweltfreundlichsten Verpackungen zu verwenden, die es gibt. Und dann hatten wir zwischendurch auf einmal eine Anfrage von Lufthansa, die von sich aus auf uns zugekommen sind und gesagt haben, wir haben euren Tee entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo sie den entdeckt hatten, aber die wollten auf jeden Fall dann, dass wir den Tee in Beutel packen für sie, damit sie den Tee in ihren Business- und Senator- und First-Class-Lounges anbieten können. Und das war natürlich für uns so, wow, jetzt kommt Lufthansa von sich aus auf uns zu. Und die haben aber gesagt, es geht aber nur mit Teebeuteln. Weil die Menschen in den Lounges nur ganz wenig Zeit haben. Die müssen in wenigen Sekunden irgendwo hingehen, sich eine Tasse und einen Beutel nehmen. Die haben jetzt nicht viel Zeit zu kapieren, wie das mit einer Kanne funktioniert. Außer First Class, da kriegen sie natürlich alles serviert, da war das kein Problem. Und da habe ich dann erstmals angefangen, mich mit der Teebeutelproduktion überhaupt zu beschäftigen. Und das ist tatsächlich nochmal ein ganz anderes Thema, weil das geht alles maschinell. Und ich wollte ja nicht eine schlechtere Qualität anbieten, als ich im losen Bereich hatte. Und du musst, bevor es sich rechnet, Teebeutel zu verkaufen, musst du erstmal eine ganze Menge produzieren lassen. Weil einmal die Maschine an- und ausschalten, da sind schon 40.000 Beutel durchgelaufen. Das heißt, da fängt man dann auf einmal an, von so einer kleinen Liebhaber-Hobbyfirma dann doch zu einer echten, ernsten Firma zu werden, weil es auf einmal auch um Liquidität geht, um solche Dinge vorzufinanzieren, bevor sie dann abgekauft werden. Und Lufthansa hatte damals auch den Wunsch, es ging, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hatten sie 49 Lounges, die parallel bestückt werden sollten. Und dann aber auch bespielt werden und geschult werden sollten. Das heißt, wir mussten erstmal eine ja eigentlich Eventfirma engagieren, um parallel in 49 Lounges den Tee einzuführen und auch zu promoten. Das waren alles Bedingungen. Und da muss man dann schon anfangen zu rechnen, okay, ab wann lohnt sich das überhaupt, jetzt diesen Aufwand zu treiben und so weiter. Und dabei habe ich wahnsinnig viel gelernt. Also eigentlich habe ich so eine Art BWL-Studium Learning by Doing gemacht. Das hat uns zum Beispiel zu den Teebeuteln geführt. Heutzutage haben wir zwei verschiedene Arten von Teebeuteln, also Pyramidenbeutel, wo viel Platz ist, wo die normale lose Teequalität einfach als Einzelportion reingefüllt wird, aber sich von der Konstellation des Tees nichts ändert, und eben den normalen Doppelkammerbeutel, wo aber nur Feinschnitt reinpasst, weil es sonst nicht durch die Maschine rieseln kann oder gepackt werden kann. Das sind alles so Dinge, da kam dann immer so eins zum anderen. Und eigentlich hatten wir permanent Kundinnen und Kunden, die Wünsche hatten an uns. Und wir sind immer so ein bisschen hinterhergestolpert. Also haben immer geguckt, okay, wo kriegen wir jetzt das Geld her, um überhaupt diese Produkte produzieren zu können. Und das war, wie gesagt, für mich auch eine sehr anstrengende, aber gleichzeitig natürlich auch super schöne Erfahrung, weil wir einfach gemerkt haben, dass wir den Menschen auch was Gutes tun, weil ein Bio-Tee und Bio-Kräutertee sind einfach tolle Produkte, hinter denen man toll dahinter stehen kann. Und du fragtest ja nach der Art, wie ich Tees entwickle. Das Besondere bei uns ist, glaube ich, dass ich Tees konzeptionell entwickle. Also ich entwickle Tees nicht nach Zutaten, die auf dem Markt sind, sondern bei uns folgen die Zutaten einer Idee. Mhm. Das heißt, ich habe zum Beispiel von der Stadt Hamburg die Anfrage gehabt, Essing, kannst du einen Tee zur Fußball-WM entwickeln? Weil wir würden gerne etwas ohne Alkohol unseren Fans und Gästen präsentieren, was aus Hamburg kommt. Und so kam zum Beispiel die Idee zu unserem Tee Team Spirit. Da habe ich gesagt, okay, das ist cool. Ein Tee zum Thema Fußball klingt erstmal völlig abwegig. Aber dann habe ich aufgeschrieben, was erinnert mich persönlich alles an Fußball? Also grüner Rasen, Brasilien, Strategie, Sportlichkeit und so weiter. Und dann habe ich daneben, tatsächlich, das kann man sich wirklich so vorstellen, irgendwo habe ich diesen Zettel auch noch, habe ich daneben geschrieben, was für Zutaten mir dazu einfallen. Und es war wirklich total banal. Also der Rasen wurde dann Lemongrass, weil einfach das Wort Grass da drin vorkam. Und zum Beispiel damals war noch Ginkgo in der Mischung. Dann war Ginkgo, war halt, wusste ich aus dem Werbefernsehen, gut fürs Denken. Also ist das die Strategie beim Fußball. Der Grüntee kam rein für den Kick. So einfach total spielerisch. Und das Ergebnis war Team Spirit. Den Tee haben wir Team Spirit genannt, weil der offizielle WM-Ball hieß Teamgeist. Die haben ja immer Namen, die Bälle. Und haben wir gesagt, okay, wir haben nur englische Namen. Bei uns bei Samovars hatten wir von Anfang an als Welt international für jeden verständlich angelegt, also alles auf Englisch. Also war das Team Spirit, und das ist bis heute eine unserer erfolgreichsten Sorten. Was auch immer noch ganz schön ist, ist die Geschichte von Digital Detox. Da haben meine Söhne, die ein bisschen älter geworden waren, den ganzen Tag Minecraft gezockt. Das ist so ein Computerspiel. Kennen vielleicht einige Eltern auch und Jugendliche und Kinder auf
jeden
Fall.
Kommt jetzt als Kinofilm.
Genau, wo man diese pixeligen Welten baut. Und da kann man unter anderem eben auch Früchte und Pflanzen kultivieren. Ich habe dann, damit meine Söhne mal einen Grund haben, abzuschalten, habe ich ihnen einen Tee entwickelt, der aus den Zutaten der Pflanzen in Minecraft besteht. Also natürlich nicht alle Pflanzen. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Also Kürbis, Sonnenblume, Apfel, Karotte. Und daraus habe ich einen Früchtetee gemacht, den man einfach trinken kann, wenn man mal wissen will, wie schmeckt eigentlich das virtuelle Kraut, was ich da die ganze Zeit anbaue, um Energiepunkte zu sammeln in dem Computerspiel. Und den Tee haben wir Digital Detox genannt. Und wer das Etikett sieht, der erkennt auch den Bezug zu Minecraft, weil das ganz pixelig ist. Wir haben ja sonst so farbenkodierte Sorten, und Digital Detox ist halt in kleinen Quadraten pixelig, die Sorte. Und wir haben auch versucht, den Schnitt des Tees in kleine Quadrate zu bekommen. Das Hat jetzt nicht hundertprozentig 1:1 funktioniert, aber wenn man sich den Tee anschaut, dann erkennt man auf jeden Fall so die grobe Pixeligkeit der Zutaten in dem trockenen Tee sozusagen.
Hat es denn funktioniert? Haben die jungen Herren da auch mal abgeschaltet dank des Tees?
Absolut, absolut. Ich konnte sie entsuchten. Das lag jetzt nicht nur an meinem Tee. Sie waren dann selber auch irgendwann reif genug und hatten zum Glück auch noch andere Hobbys. Aber das war einer der Gründe, der mich inspiriert hat, diese Sorte zu machen. Und so gibt es eigentlich zu jeder unserer Teesorten eine Geschichte, eine Entstehungsgeschichte. Und die kann man alle auf unserer Website nachlesen. Also wenn man auf die Sorten klickt und ein bisschen runterscrollt, dann sieht man auch teilweise Filme, die mich inspiriert haben, Videoclips, zum Beispiel Scuba Garden. Der Tee, den wir gerade trinken, der interpretiert ja die Unterwasserwelt. Mhm. Und dazu inspiriert hat mich erstmal der Trend des Scuba Divings damals, als ich den Tee entwickelt habe, dass die Leute auf einmal alle anfingen mit Tauchen und Unterwasserwelt. Und ich kannte eben auch noch einen alten Levi-Spot aus meiner Kinojournalistinnenzeit, den ich richtig cool fand. Und das war auch damals eine Sensation, dieser Spot, weil er komplett unter Wasser gefilmt wurde. Das war ein Werbefilm für die Jeans Shrink to Fit, also anziehen und erstmal ins kalte Wasser damit sich das schön zusammenzieht und eng anliegt. Und das war eben so eine Geschichte von so einem Matrosen oder so einem Typen, der in seinem Fischerkutter verunglückt auf dem Meer und dann ins Wasser fällt und dann von den Nixen gerettet wird, die ihm aber letztendlich die Hose runterreißen, weil sie die irgendwie toller finden. Und dazu gab es eben einen tollen Song, This Must Be Underwater Love. Und den Song habe ich auch die ganze Zeit gehört, als ich den Tee entwickelt habe, Scuba Garden. Und deswegen kann man auch diesen Spot bei uns auf der Website jetzt sehen, wenn man auf Scuba Garden, wenn man auf die Teesorte klickt und ein bisschen weiter runter scrollt.
Oh, sehr schön. Verlinken wir in den Shownotes. Wie viele Sorten gibt es heute?
Es gibt immer so ungefähr 30 Standard, also Sorten in der Standardkollektion. Wir machen ja auch viele spezielle Signature-Tees für Hotelkunden, die wir haben. Also die kriegen dann eigene Tees für ihre Hotelketten. Die zähle ich jetzt nicht dazu, aber ansonsten gibt es immer plus minus 30 Sorten und die wiederum in verschiedenen Verpackungsformen, also Teebeutel oder loser Tee oder Nachfülltüte. Und ich schaue auch, dass es nicht viel mehr werden, weil das würde ja unsere moderne Teekultur überfrachten. Also wir sind ja jetzt nicht so die Teeleute, die so den super speziellen Grüntee raussuchen. Also unsere Tees sind natürlich alle super toll und auch reine Gartentees und so weiter. Aber gleichzeitig sind wir jetzt nicht so die Tee-Nerds, sondern sind eher die Menschen, die poppige Teesorten für Menschen entwickeln, die daraus auch noch mal was Neues machen, wie zum Beispiel Eistee oder Teecocktails oder die einfach gerne Tee trinken, ohne jetzt so ein Tee-Nerd zu sein. Also unsere Tees sind da auch alle so entwickelt, dass du sie mit kochendem Wasser aufbrühen kannst, auch die empfindlicheren Grünteesorten. Du kannst da nicht viel falsch machen. Mhm. Das sind auch robuste Blätter, robuste Kräuter, die das aushalten. Ich will immer, dass die Menschen möglichst wenig Angst davor haben, sich einen Tee zuzubereiten. Weil früher dachten die Leute alle immer, oh Gott, da kann man so viel falsch machen beim Tee, da mache ich es lieber gar nicht. Eigentlich ist es viel simpler, Tee zu kochen als Kaffee, weil man einfach auch traditionell ja einfach nur Kräuter genommen hat oder Blätter und diese in irgendeiner Form aufgebrüht hat, tatsächlich in hohlen Bambusrohren überm Lagerfeuer. Also so wurden die ersten Tees zubereitet.
Man kann alles kompliziert machen, wenn man möchte.
Natürlich, und vor allen Dingen kann man es kompliziert machen, damit man teure Maschinen verkaufen kann. Ja. Das hat ja aber zum Glück im Teebereich noch nie funktioniert. Also es haben ja schon alle möglichen Leute versucht, genauso komplizierte Teemaschinen zu entwickeln wie jetzt Espressomaschinen oder ähnliches. Aber da ist die Tee-Community zum Glück sehr selbstbewusst beim Wasserkocher geblieben oder beim Samovar, der ja auch Namensgeber war für unsere Firma. Und in den Häusern und Hütten nicht nur Wasser für Tee bereitstellt, sondern auch die Wärme liefert. Also so eine Art kleine Zentralheizung für die Jurten der Mongolen war.
Ja.
Und das ist eben auch eine tolle, schöne Sache, einfach Wärme, menschliche Wärme zu vermitteln beim Tee. Das ist so ein bisschen unser Auftrag.
Nun ist es ja so, beim Tee passiert ja auch viel Schindluder. Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, in dieser Menge und in dieser Sortenvielfalt einen Bio-Tee zu produzieren. Oder liege ich da falsch?
Ja, es ist sehr anspruchsvoll auf jeden Fall.
Weil wo sind die Quellen, woher kommen die Kräuter?
Genau, da muss man sehr, sehr genau recherchieren. Wie gesagt, mir als Journalistin ist das eigentlich immer nicht nur leicht gefallen, sondern das war auch so ein bisschen sportliche Herausforderung. Oder ist es bis heute? Heute weiß ich natürlich auch, mit welchen Lieferanten ich vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Also wir geben uns gegenseitig Empfehlungen, wo man die besten Tees und Kräuter herbekommt. Und aber du hast recht, vor allen Dingen in Teebeutel kann man meistens nicht hineinschauen. Und Unternehmen, die Profit Maximierung als ihr oberstes Ziel haben, die sind da sicherlich auch ein bisschen laxer unterwegs, was dann da hineingefüllt wird. Wenn vielleicht eine Sache schadstoffbelastet ist, dann wird es runtergepanscht, bis die Werte dann okay sind oder so. Man muss sehr, sehr, sehr genau hinschauen, von wo bezieht man die Zutaten. Und es ist ja ein nachwachsender Rohstoff, das heißt, wenn ich eine Partie eingekauft habe und die reicht für unsere Mischungen vielleicht ein Jahr, dann heißt es nicht, dass im nächsten Jahr diese Partie wieder genau dieselbe Qualität hat. Hm. Und ich sage unseren Kunden auch immer, wir machen keine Fanta. Wir haben ein lebendiges Produkt mit echten Naturzutaten. Das ist anspruchsvoll, dann auch überhaupt den Geschmack zu halten. Wenn du eine Mischung hast mit 12 verschiedenen Zutaten und das sind dann zum Beispiel Bio-Erdbeeren, Bio-Karotten, Bio-Sultaninen und Blätter von Kräutern, dann hat jede eigene Zutat hat ihre eigene Geschichte, wie sie gewachsen ist und ja, in welcher Zeit sie geerntet wurde und so weiter. Da muss man sich schon Mühe geben, dass das so eine Premium-Qualität dann auch hat. Gleichzeitig macht es eben auch Spaß, das hinzukriegen.
Dir machen ja aber auch mehrere Sachen Spaß, ne? Denn du hast ja neben dem Tee auch noch ein anderes Leben und das besteht jetzt auch nicht nur aus der Familie. Du hast eigentlich eine ganz große Familie, du bist Vizepräsidentin. Welch ein Titel. Des FC St. Pauli.
Das stimmt, ja. Große Familie trifft das super.
Was bedeutet dir der FC St. Pauli? Welche Position hat der in deinem Leben?
Der FC St. Pauli ist eigentlich eine Zusammenkunft von wahnsinnig vielen tollen, engagierten Menschen, die alle dasselbe Wertefundament haben und sich erfreulicherweise den Profifußball ausgesucht haben, um diese Werte zu zeigen und zu leben. Und das ist natürlich eine richtig tolle Symbiose, die super Spaß macht, dass man sagen kann, wir engagieren uns gesellschaftspolitisch in jeglicher Hinsicht, soziale Aspekte, Umweltaspekte und so weiter, und haben aber gleichzeitig regelmäßig zusammen große Feiern in unserem und anderen Stadien, wo wir uns gegenseitig feiern und anspornen und quasi unsere Gemeinschaft in einer großen Party begehen. Und das ist ja etwas sehr, sehr Besonderes. Und es macht mir eine große Freude und ist natürlich auch eine große Ehre für mich gewesen, dass der Präsident Oke Göttlich vom FC St. Pauli auf mich gekommen ist und gesagt hat, Essin, du wurdest mir empfohlen als nachhaltig wirtschaftende Unternehmerin mit deinem Tee. Ich brauche dich, um die Nachhaltigkeit auch bei uns im Verein zu implementieren und auch glaubhaft nach außen zu vertreten und auch als Pionierin weiterzuentwickeln. Ja, und das mache ich jetzt seit 4 Jahren und wir sind recht erfolgreich damit. Ich konnte ein tolles Team zusammenstellen, dass das dann auch im operativen täglich umsetzt, sodass ich als ehrenamtliche Vizepräsidentin mich da immer wieder als Patentante dazuschalte und auch Richtungen gebe, aber letztendlich das dann auch professionell umgesetzt werden kann, ohne dass ich die ganze Zeit daneben stehe. Und ja, das ist natürlich eine tolle Sache.
Was wird denn da genau umgesetzt? Was sind denn da die Schrauben, an denen man drehen kann? Nachhaltigkeit im Profifußball.
Ja, eigentlich ist es sozusagen eine Hauptschraube.
Das macht es ja einfach.
Ja, vermeintlich schon, genau. Also es ist eigentlich das Gleichgewicht. Also ich glaube auch an das Gleichgewicht. Ich bin ja nicht religiös verankert, sondern glaube, wenn ich an eine Sache glaube, ist es das Gleichgewicht der Dinge, auch im Universum sozusagen, dass die Kräfte immer in einem Gleichgewicht sein müssen, damit alles gut funktioniert. Und so verstehe ich eigentlich auch nachhaltiges Handeln. Und das sind vor allen Dingen dann die Bereiche eben Wirtschaft, also Ökonomie, dann Umwelt, also Ökologie und Soziales in der Gesellschaft. Wenn diese drei Bausteine miteinander harmonieren, dann kann man von nachhaltiger Arbeit sprechen und dann kann man nachhaltige Entscheidungen treffen, die dafür sorgen, dass wir auch noch in der Zukunft quasi so eine Situation vorfinden auf unserem Planeten und auch in unserem Umfeld beim Fußball, wenn man das dann runterbricht, dass wir auch weiterhin friedvoll und gesund leben können. Und ja, ich brauche dir jetzt nicht zu sagen, wie wertvoll das ist, so ein Gleichgewicht, so einen Zustand zu erhalten, weil allerorts gerade auch politisch das Gleichgewicht ein wenig
schwankt.
Und das ist eigentlich bei uns in der Fußballwelt genauso gewesen, dass dieses nachhaltige Wirtschaften gar nicht populär war und mit der Einsicht, dass es aber auf jeden Fall notwendig ist, um in Zukunft auch noch das zu tun, was wir tun, konnten wir in den vergangenen Jahren da sehr, sehr viel bewegen. Und du kannst dir das in der praktischen Umsetzung so vorstellen, dass wir jetzt zum Beispiel in der Wirtschaft jede Entscheidung, die wir treffen, also zum Beispiel wollen wir einen Sponsoren unter Vertrag nehmen oder nicht, da erstmal schauen, wo kommt der her, womit verdient er sein Geld, wer steckt dahinter, hinter diesem Unternehmen, was ist das Produkt, in welcher Weise ist das nachhaltig oder nicht, also zum Beispiel ein Kriterienkatalog entwickeln für Sponsoren, schauen, wo kommt das Geld her, wo geht's hin? Wir sammeln auch Spenden ein, beziehungsweise wir kriegen beim FC St. Pauli ganz viel Spenden von Menschen, die sagen, ich möchte etwas für einen guten Zweck spenden, aber ich weiß gar nicht, wohin. Könnt ihr mir das bitte weitervermitteln an tolle Organisationen? Ihr kennt doch so viele. Und dafür haben wir zum Beispiel einen Spendentopf, der Kiezhelden heißt. Und da nehmen wir dieses Geld entgegen und leiten das weiter an gemeinnützige Organisationen, die wir vorher getestet haben. Wir befassen uns mit ökologischen Fragen. Wo kommt vor allen Dingen die Energiegewinnung her in der Gegenwart und in der Zukunft? Wir haben gerade unseren Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. 70 Seiten kann jeder auf der Website vom FC St. Pauli nachlesen. Auch in einfacher Sprache gibt es diese Geschichte nochmal, um eben auch die Barriere sehr, sehr niedrig zu halten für Menschen, bei dieser Arbeit mitzumachen und das zu verstehen. Wir haben das Catering nachhaltiger gemacht. Wir verwenden jetzt schon 50% der Lebensmittel, die wir ausgeben, verkaufen, sind Bio-Lebensmittel, auch beim Fußball. Und das soll auch noch mehr werden. Wir versuchen, unseren Fußabdruck zu senken, indem wir zum Beispiel relativ normal, sag ich mal, mit Sonnenkollektoren Energie erzeugen auf dem Dach unseres Stadions. Ganz unterschiedliche Dinge. Unsere Currywurst, das wird immer von vielen hochgehängt und gern zitiert. Wir haben unsere Currywurst eben auch auf Bio Fleisch verändert und haben eine vegane Currywurst zusätzlich eingeführt. Also es gibt so ganz kleine, normale Dinge und größere, alles nachzulesen auf der Website vom FC St. Pauli unter dem Punkt Nachhaltigkeit. Wir haben einen eigenen Menüpunkt Nachhaltigkeit auf der Website und einen eigenen Nachhaltigkeits-Newsletter. Also wer sich im Detail dafür interessiert, was wir machen,
ach, spannend,
kann sich diesen Newsletter abonnieren und kriegt dann nur die Nachhaltigkeits-News zugeschickt.
Ah, das ist ja spannend.
Ja, das ist, glaube ich, auch einzigartig.
Was ist denn deine größere Motivation? Der gesunde wirtschaftliche Erlös von dem, was du tust, oder der Impact, den du damit bewegst oder setzen kannst?
Definitiv der Impact. Also ich interessiere mich privat eigentlich nicht wirklich für Geld, muss ich sagen, weil Geld ist ein Werkzeug für mich, niemals ein Zweck. Das ist auch total gefährlich. Also in meiner Sicht der Dinge darf auch Geld niemals zum Zweck werden für oder zur Hauptmotivation werden für Tätigkeiten, weil dann landet man in schlechten Ergebnissen und schlechten Zuständen, wie man das ja jetzt auch so ein bisschen spüren kann. Und ich bin auf jeden Fall begeistert von Dinge zu bewegen und vor allen Dingen auch Neuanfänge mitzubegleiten. Ich bin gemeinsam mit unserem jüngsten Sohn Sinan mal auf das Saying gekommen, so never stop starting. Mhm. Also, dass es auf jeden Fall wichtig ist, immer wieder auch von Neuem anzufangen, selbst wenn man merkt, oh, das führt jetzt gerade irgendwo hin. Genau, also das Credo ist immer wieder neu anzufangen und sich eigentlich nie geschlagen zu geben mit einer Einbahnstraße oder mit einer Sackgasse, sondern zu sagen, ey, ich werde noch eine Lösung finden und gut, wenn ich jetzt mit etwas gescheitert bin, dann fange ich aber trotzdem nochmal von vorne an. Und das ist so ein bisschen, ja, mein Spaß auch tatsächlich. Deswegen bin ich, glaube ich, auch die richtige Person so für Change Management oder für dafür, so Dinge neu zu denken. Wenn man stagniert bei der Lösungssuche in irgendeinem bestimmten Bereich, dann vielleicht nochmal die Perspektive zu wechseln und dadurch eine andere Sicht zu bekommen und dann auch vielleicht eine Lösung zu finden. Solche Dinge machen mir Spaß, egal in welcher Branche.
Welche Rolle können denn Unternehmen überhaupt spielen, um zum Beispiel eine Stadt wie Hamburg besser zu machen? Und muss die Wirtschaft da auch besser werden, aus deiner Sicht als Unternehmerin?
Auf jeden Fall. Aus meiner Sicht ist es tatsächlich so, dass ich davon überzeugt bin, dass es eigentlich hauptsächlich die Wirtschaft bewegen kann, Dinge zum Positiven zu verändern. Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass in dem System, in dem wir leben, die Nachfrage der Konsumenten und das Angebot der Wirtschaft, das Handeln der Menschen direkt, ja, im Positiven und Negativen beeinflussen kann. Und jetzt gerade in Fragen der Nachhaltigkeit oder der Frage, wie begegnen wir jetzt dem Klimawandel, wie begegnen wir dem Rechtsruck in der Gesellschaft und so weiter, glaube ich, dass es immer richtig ist, einfach mit gutem Beispiel voranzugehen und etwas zu machen. Und dazu gehört einfach auch die Wirtschaft, weil die Wirtschaft kann viel schneller und beweglicher agieren als jetzt die Legislative oder die Politik. Also letztendlich muss auch die Politik dann einen sinnvollen Rahmen schaffen. Aber ich glaube, wenn die Wirtschaft von Menschen gesteuert wird, die an diese gute Bewegung glauben und gemeinsam in eine gute Richtung arbeiten. Und dafür gibt es ja auch viele Beispiele. Zum Beispiel in Hamburg gibt es ja die Umweltpartnerschaft der Stadt Hamburg. Da sind wir auch Partner und da treffen sich regelmäßig immer mehr werdende Wirtschaftsvertreterinnen und Leiterinnen und Leiter von Wirtschaftsunternehmen und überlegen gemeinsam, wie man das Leben bei uns nachhaltiger gestalten kann. Und da brauchen wir zwar auch Unterstützung von Gesetzen und freuen uns drüber, aber da sind Menschen, die von sich aus das verändern und bewegen wollen. Die versammeln sich da. Also es ist ähnlich wie beim FC St. Pauli, wo sich einfach Privatpersonen versammeln, die alle einen gewissen gesellschaftspolitischen Wert gemeinsam leben wollen. Und diese Bewegung gibt es auch in der Wirtschaft und auch in der Hamburger Wirtschaft. Und es ist einfach immer nur wichtig, sich mit denen zusammenzutun, dass man nicht alleine so vor sich hin arbeitet oder prückelt, wie man hier so sagt, sondern dass man sich zusammentut und effektiver wird in dem, was man macht. Und dadurch dann wirklich etwas zum Positiven bewegen kann. Und das macht ja auch total viel Spaß. Und ich kenne viele Menschen, die selbstständig arbeiten, die einfach daran Spaß haben, Dinge zu bewegen.
Du sagtest gerade eben, es gibt schon diese Unternehmer, Unternehmerinnen, die sich zusammenschließen. Wenn ihr jetzt mal zuhört und vielleicht interessiert ist, wo findet er da Infos?
Auf jeden Fall bei der Handelskammer. Mhm. Die Handelskammer organisiert das Ganze. Mhm. Im Moment gibt es da eine Kampagne, zum Beispiel Wir fürs Klima heißt die, Hashtag Wir fürs Klima. Aber es gibt eine nette Dame bei der Handelskammer, Frau Jakobson heißt die, bei der kann man sich melden und die gibt einem sicherlich Infos darüber. Findet man auch auf der Website der Handelskammer.
Wenn du eine Zeitreise machen könntest und du würdest zu deinem 20-jährigen Ich zurückreisen, was würdest du dieser 20-jährigen Frau mit auf den Weg geben?
Mach dir nicht so viel Sorgen. Mach einfach, was du für richtig hältst und mach dir nicht so viel Sorgen darüber, was andere Leute über dich denken.
Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, wo siehst du dich und Samova vielleicht in 5 Jahren? Gibt es irgendwie Schritte in nächster Zeit, die du planst?
Ja, auf jeden Fall das Jahr 2027. Da werden wir nämlich 25 Jahre alt mit Samovar. Und da möchte ich nicht nur eine große Tanzteeparty wieder machen, sondern auch eine Ausstellung machen. Vielleicht auch digital, wo man einfach unseren Weg mitverfolgen kann. Und ich würde mich freuen, wenn wir in 5 Jahren einfach weiterhin viele Menschen begeistern können mit unseren Teesorten. Und was auch noch so ein Herzensprojekt von mir ist, ist es jungen Menschen und auch sehr jungen Menschen, also Kindern, beizubringen und zur Seite zu stehen, ein Unternehmen zu gründen. Weil ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft hier noch viel zu wenig Menschen gibt, die den Mut haben oder auch das Vertrauen in sich selber haben, Unternehmerinnen oder Unternehmer zu sein, und dass wir in unserer Gesellschaft viel zu abhängig sind von wenigen Menschen, die ein Wirtschaftsunternehmen gründen und leiten. Und ich glaube, es wäre für die ganze Gesellschaft besser, wenn es viel mehr große und kleine Unternehmerinnen geben würde. Und in der Schule lernt man dieses Thema meistens nicht so. Ich engagiere mich noch für einen Verein, der heißt Futurepreneur e.V. und der geht in die Schulen und macht so Projektwochen mit Kindern und Jugendlichen und gründet mit denen kleine Mikrounternehmen und nimmt denen die Angst davor, einfach mal auch selbst als Unternehmerin oder Unternehmer unterwegs zu sein. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, und da sehe ich mich auf jeden Fall in 5 Jahren, dass ich da ein bisschen mehr unterstütze.
Jetzt haben wir eine letzte Frage vor uns, die stellen wir jedem Gast in diesem Podcast, und das ist die Du musst Hamburg verlassen Frage. Glücklicherweise erst mal Theorie, aber stell dir vor, du hättest noch 24 Stunden in dieser schönen Stadt, und in diesen 24 Stunden kannst du alles treiben, was du möchtest, aber da musst du für längere Zeit gehen. Was würdest du in diesen 24 Stunden tun?
Ich würde mit meinen Hunden in den Öhendorfer Park gehen und mich dort von meinen Freunden, den Krähen, verabschieden und einigen Bäumen, mit denen ich befreundet bin, und würde dort meine Zeit verbringen.
Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
Gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Tee trinken und machen. Im August erscheint der nächste Hamburger. Dort könnt ihr Esin noch besser kennenlernen. Julia Schwendner hat sie fotografiert und ich porträtiert. Eine schöne Bildlesestrecke ist das geworden. Erwerben könnt ihr das gute Stück im Zeitschriftenhandel, online oder direkt im hauseigenen Kultkiosk Kleine Rast an der Elbe. Die nächste Folge mit mir erscheint dann am 15.07. Es wird kokett, verspielt und ein bisschen rosa. Am Monatsende serviert euch Boris Rogosch mit der Food-Ausgabe dieses Podcasts schmackhafte Audiokost. Am besten abonniert ihr den Podcast, dann verpasst ihr wirklich keine Episode mehr. Ach ja, und wo wir schon beim Abonnieren sind, der Hamburger hat auch einen Newsletter. Neben Kunst- und Kulturtipps für die Woche informieren euch meine fabelhaften Kolleginnen Simon Rickert und Andrea Hacke auch über aktuelle Podcasts. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Da findet ihr auch unsere Mailadresse für Fragen und Ideen. hello@soundsandpods.studio. Keine Folge ohne ein fettes Dankeschön an alle Mitwirkenden. An Esen fürs Dabeisein, an Stefan Enrichkeit, der diese Folge final schneidet und ihr das Sounddesign verpasst, an Laura Matamorosch, die das Cover gestaltet und natürlich an das Team vom Hamburger. Habt es alle gut und bleibt positiv. Ahoi, wir hören uns. Der Podcast der Hamburger Insight ist eine Produktion von Studio Sounds & Pods Hamburg und dem Magazin der Hamburger.
Dies ist eine Produktion von Sounds & Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.